Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Inside, der Aus- und Weiterbildungspodcast von Loye und Nil.
Jo, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Hi Marco.
Hi Simon.
Ja, du hattest ja am Wochenende einen Kurztrip vor. Wie war der? Wo warst du? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, ich war mit ein paar Kumpels in Dublin und erste Mal da und war ein super Wochenende. Ich muss allerdings sagen, der Charme der Stadt, der wirkte nicht sofort auf mich, sondern das hat mich so ab Tag zwei, hat mich dann die Stadt richtig so in ihre...
Ab dem achten Fänge Bier?
Genommen. Ja, ungefähr. Nach dem achten Stout und dem dritten Whisky habe ich dann auch die Stadt echt lieben gelernt. Also ich finde es wirklich klasse da, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Ja, und was ist bei dir passiert? Was gibt's da Neues?
Ja, eigentlich nichts Spektakuläres, beziehungsweise wir haben Montag für unseren kurzen, für den Nachwuchs einen Kita-Platz unterschrieben. Ah, cool. Das nimmt uns natürlich so ein bisschen, ja, was heißt die Sorge, aber schafft einfach ab 1.8. ein bisschen mehr Flexibilität. Deswegen waren wir da ganz happy und ja, das war so aktuell das Wochenhighlight.
Ja, cool. Hört sich gut an. Also freue mich für euch.
Ja, vielen Dank. Bist echt ein guter Mensch.
Ja, ich weiß. Ja, jetzt sitzen wir heute aber auch nicht zu zweit hier, sondern auch heute haben wir jemanden zu Gast. Und zwar herzlich willkommen, Stefan Nill.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Ihr zwei.
Ja, hallo Sie,
Anheile. Und alle Zuhörer.
Ja, ja und auch da haben wir das wieder so kategorisiert, dass wir jetzt mal ein paar berufliche Fragen einfach stellen werden. Und ja, zuallererst interessiert uns wirklich auch persönlich mal so ein bisschen einfach Ihr Werdegang. Also mal vielleicht angefangen von der Schule, was so danach passiert ist bei Ihnen.
Ja, vielleicht kurz vorab, nachdem ja Herr Strittmatter einen Kurztrip nach Dublin unternommen hat und gut zurück ist. Ich habe auch einen kurzen Trip kürzlich unternommen. Und zwar nicht Dublin, sondern Dubai, sehr ähnlich, die Buchstaben klingen gleich. Deshalb habe ich ein bisschen mehr Farbe im Gesicht als Sie, weil es doch da relativ warm war. Bin aber am Sonntag wiedergekommen. Hatte da so ein paar Dinge zu tun. Man spricht ja hin und wieder auch mit den Rückversicherern weltweit oder wir müssen das für unsere Kunden tun und da hält man die Kontakte und da läuft einiges so zusammen. Also hin und wieder darf, muss man dann da auch mal hin im Sinne des Unternehmens und natürlich kommt dann das Private dort auch nicht zu kurz. Mache ich auch gar keinen Hehl drum.
Ja. Ja, wir wissen schon, warum wir Sie eingeladen haben. Ja, das klingt schon mal interessant.
Das finde ich gut. Ja, zu meinem beruflichen Werdegang. Also Stefan Nill, die meisten kennen mich persönlich oder vom Papier. Einige von Ihnen, die jetzt sich das anhören, noch nicht. Beim Betriebsfest letztes Jahr habe ich natürlich viele zum ersten Mal sehen dürfen. Durch diese ganze Corona-Wahnsinn, den wir da hatten, ist das Persönliche ja so ein bisschen verloren gegangen. Aber deshalb stelle ich mich mal kurz vor. Also ich bin ein Dortmunder Junge, bin geboren in Dortmund. Als eins von drei Kindern von Dietrich Nill und meiner inzwischen leider verstorbenen Mutter Doris Nill. Und bin hier in Kindergarten gegangen in Dortmund und in Dortmund-Kirchhörde und bin zur Grundschule gegangen in Dortmund-Kirchhörde und bin dann aufs Stadtgymnasium gegangen, hier gleich um die Ecke, am Heiligen Weg. Das gibt's auch nach wie vor. Also ich habe es nicht geschafft, das Ding in Grund und Boden zu rocken, sondern anscheinend habe ich da auch meinen Beitrag zugeleistet, dass das immer noch gibt. Wie erfolgreich die sind, weiß ich gar nicht so genau, aber es gibt auch dort immer noch Abiturienten. Ja, zwischendurch in der Schule bin ich dann geschickt worden, beziehungsweise ich wollte das auch, nach England für ein Jahr auf so ein englisches College-Internat in Haileybury in der Nähe von Cambridge. Cambridge kennt man vielleicht, ich sage das jetzt nur so, es war nicht in Cambridge, damit hier nicht der falsche Eindruck entsteht, aber nicht weit weg, eine gute Stunde nördlich von London und konnte so mal über den Tellerrand hinwegschauen, ein anderes Schulsystem auch sehen und da auch sicherlich mein Englisch ja deutlich nach vorne bringen. Das Schulenglisch ist ja in Deutschland schon mal ziemlich gut. Das weiß ich von vielen Kollegen, die in Anführungsstrichen nur Schulenglisch gelernt haben hier in Deutschland, aber alle sehr gut Englisch sprechen. Und dann im Tagtäglichen kommt dann viel dazu. Und so ein Auslandsaufenthalt an einer englischen Schule hat sicherlich sehr geholfen, mein Englisch zumindest nach vorne zu bringen.
Ja.
Ja, nach der Schule habe ich dann ganz klassisch, wie einige von Ihnen auch, oder viele von Ihnen auch, aktuell, einige haben es gerade hinter sich, einige haben es schon lange hinter sich, eine Lehre gemacht. Und zwar bei der Deutschen Bank in Essen. Bin dort als Bankkaufmann dann hervorgegangen. Aber Banker, muss ich ganz ehrlich sagen, wollte ich eigentlich nicht werden, sondern ich wollte natürlich, das war damals in den 90er Jahren ganz wichtig, dass man studieren geht. Das habe ich dann auch getan, erst in Münster angefangen Jura zu studieren, bin nach Heidelberg weitergegangen und dann zum Examen nach Hamburg gewechselt. Dann habe ich aber festgestellt, Jura, nee, das ist mir zu trocken, das ist es vielleicht doch nicht, Jurist möchte ich nicht werden. In erster Linie, also praktizierender Anwalt oder sowas oder Richter oder für Richter hätte man natürlich meinen Abschluss auch bei weitem nicht gut genug, muss man auch dazu sagen. Und habe mich dann interessiert für ein Masterstudium Business Administration in USA, habe mich beworben bei einigen Universitäten, bin gelandet an der Emory University in Atlanta, die sehr gesponsert wird von Coca-Cola, die da um die Ecke sitzen. Die Business School hieß Roberto Guizueta Business School. Der Guizueta war der damalige Chairman von Coca-Cola und hat diese Business School ins Leben gerufen. Dort habe ich das 2 Jahre gemacht und habe dann nach einem Jahr auch schon angefangen zu arbeiten dort, und zwar bei einem international tätigen Versicherungsmakler. Fragen Sie mich jetzt alle nicht, wie das genau zustande kam, aber natürlich im Blut hatte man das Thema Versicherungsmakelei natürlich schon von Kindesbeinen an, und so hatte ich da auch Kontakte geknüpft und bin tatsächlich bei der Firma Sedgwick gelandet und habe dann da praktisch parallel zum Studium 1 Jahr gearbeitet und wurde dann übernommen. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Ich war keine 90 Tage da. Da komme ich morgens ins Büro, große Aufruhr. Was war passiert? Marsh, der weltgrößte Versicherungsmakler, hat Sedgwick gekauft. Große Aufruhr. Mein Gott, wie betrifft uns das alles? Und in Atlanta gibt es also ein riesen Marsh-Büro und ein riesen Sedgwick-Büro. Wie geht das denn jetzt weiter? Ja, Ende vom Lied ist, ich bin auch da übernommen worden, durfte dann dort in der internationalen Abteilung Großkunden, internationales Geschäft lernen, betreuen, in einem Team natürlich, als Junior Executive, so nannte man mich da. In Amerika ist ja immer voller Titeln, ja. Also man ist nicht einfach nur Auszubildender oder Mitarbeiter, man ist dann gleich Junior Executive, hört sich toll an, stand auf meiner Karte drauf, war ich unheimlich stolz. Mein Vater übrigens war auch stolz, sagte, Junior Executive, das bin ich ja nicht mal, hat er damals gesagt. Ich sag, ja, vielleicht wirst du es eines Tages noch. Ja, auf jeden Fall bin ich dann bei Marsh noch geblieben, 1 Jahr, bis dann mein Vater mich ansprach und sagte, Mensch, dein älterer Bruder, der geht ins Bereich Banking, der will nicht unbedingt so nach Dortmund, und du bist jetzt zufälligerweise auch noch in unserer Industrie. Könntest du dir vorstellen, wieder nach Deutschland zu ziehen, nach Dortmund, und hier im Bereich international mitzuwirken und als Perspektive vielleicht auch mal in die Geschäftsleitung zu kommen? Und ich hoffe, dass das jetzt alles nicht zu langwierig ist, aber ich versuche nicht viel zu vergessen, damit Sie wissen, wer ich bin, wo ich herkomme, ja, was ich kann und vor allem, was ich auch nicht kann. Mhm. Ja, weil alles, was ich jetzt nicht erzähle, habe ich auch nicht gemacht. Ja. Und bin dann im Jahre 2000, also ich glaube, es war am 1. Dezember 99, dann hier angefangen in Dortmund. Also ich habe mich dann entschieden, das zu tun. Auch ganz ehrlich, schweren Herzens, weil mir ging es eigentlich ganz gut da in USA, und es war auch spannend bei Marsh, dass die Kunden, die hatten, das war Delta Airlines, UPS, Coca-Cola hatte ich genannt, das waren Riesenunternehmen, die da betreut haben, und ich war halt für die internationale Koordination zuständig, ähnlich wie es heute die Truppe um Frau Schröer auch macht, solche Dinge, also wirklich Koordination, das habe ich von der Pike auf gelernt. Es hat mir auch großen Spaß gemacht, und wäre dieser Anruf aus Dortmund nicht gekommen, wäre ich wahrscheinlich voraussichtlich immer noch dort vor Ort. Und wer weiß, was ich jetzt wäre, jetzt wäre ich vielleicht ein Senior Executive geworden. Was auch immer das ist in der Kette, weiß man nicht. Es gibt da 100 verschiedene.
Auch da wäre Ihr Vater wieder neidisch gewesen.
Da wäre der was noch neidischer geworden wahrscheinlich, weil er war nach wie vor nur Geschäftsführer. Ja. So ein riesiges, schweres, langes Wort, was aber eigentlich genau beschreibt, was er getan hat. Nämlich die Geschäfte geführt, und das habe ich natürlich nicht. Ich war Mitarbeiter in den Teams und ja, wie auch immer. Ich bin dann nach Dortmund gekommen, bin auch sehr glücklich darüber, sind jetzt auch schon 23 Jahre, muss man sich mal vorstellen. Habe dann am Anfang viel im Bereich international gemacht, damals mit dem Vorgänger von der Frau Schröer, dem Herrn Fienhus. Der hat mich viel unter seine Fittiche genommen, weil es geht ja auch so ein bisschen darum, wie bin ich eigentlich hier angekommen? Du brauchst ja immer Leute, die dich führen. Natürlich, mein Vater hatte Besseres zu tun, als mich den ganzen Tag mitzuschleppen, aber hin und wieder hat er das auch getan. Aber eigentlich haben das die Mitarbeiter hier, also unsere Mitarbeiter, einige sind ausgeschieden, einige sind aber auch noch da, einige sind auch leider verstorben, wie den lieben Eckhard Schmidt, mit dem ich sehr, sehr viel Zeit verbracht habe. Weil im Grunde nach war ich eigentlich immer so ein bisschen sachgetrieben, aber über Eckhard Schmidt habe ich sehr viel im Bereich Haftpflicht lernen dürfen und erleben dürfen und habe seine Professionalität da erlebt, nicht nur in Deutschland im Hause, nicht nur bei den Kunden in Deutschland, sondern wirklich weltweit überall. Wir haben viele, viele Trips unternommen und da habe ich viel gelernt. Weiter möchte ich noch vielleicht den Udo Husmann, viele kennen ihn auch sicherlich noch, nennen, der auch sehr viel mit mir geredet hat. Jede Woche hatten wir so unseren Jour Fix. Im Prinzip hat er mir hauptsächlich nur Geschichten erzählt über Kunden, okay, und so wilde Geschichten des täglichen Doings, ja, damit ich rausfinde, was der Geist von Lionel ist, dass wir hier nicht so ein Mainstream-Unternehmen sind, alle gleich, alle rechts, alle links, alle, ja, nach vorne, sondern dass hier durchaus eine sehr wilde Landschaft existiert und die haben wir ja heute noch.
Ja.
Und die muss man verstehen. Also eine Sache kann ich an dieser Stelle schon mal anmerken. Alle, die mir geholfen haben und immer noch helfen und mich führen durch dieses Unternehmen und durch die Fachabteilung, haben alle immer gesagt, und am Ende einer Karriere hat man Gloye-Gruppe immer noch nicht ganz verstanden. Ja. Geht mir nach wie vor auch so, habe ich immer auch noch nicht ganz verstanden. Ich gebe mir Mühe, aber wir wachsen schnell und es verändert sich so viel und man kann da auch nicht alles, muss auch gar nicht sein, alles irgendwie, ja, immer mitkriegen.
Ja, Marco, ja, ich guck mal gerade kurz, also vielen Dank auf jeden Fall, Herr Nill, das war ja schon mal sehr interessant und umfangreich.
Auf jeden Fall.
Marco, wenn ich jetzt so ein bisschen auf die Agenda und die Frage gucke, da hat Stefan Nill dir ja schon vieles vorweggenommen.
Ja, aber ich habe trotzdem noch so ein paar Punkte, die, ja, da noch, ja, so ein paar Fitzchen, die da noch rausquetschen kann.
Ja, dann bin ich gespannt.
Also einmal zum Thema Udo Husmann, das war der Vorgänger von Herrn Bommes.
Richtig.
Genau, und also für die neueren Kollegen, die die Historie noch nicht so kennen, als sie bei Lionel angefangen haben, jetzt haben wir über so ein paar Mentoren, so ein paar Vorbilder gesprochen, aber können Sie sich konkret noch so an Ihr erstes geschäftliches Gespräch erinnern, was Sie alleine geführt haben? Wie das war für Sie?
Mein erstes geschäftliches, lieber Herr Schrittmeier, meinen Sie jetzt intern oder mit Kundschaft?
Intern, also intern ein Personalgespräch zum Beispiel.
Intern Personalgespräch, gute Frage. Das wird damals gewesen sein mit Herrn Lehmann, dem Vorgänger von der Frau Egli, der den Bereich Human Resources damals geleitet hat und mich natürlich hier von Anfang an begleiten durfte, beziehungsweise auch musste. Und der hat mich natürlich am Anfang hier eingeführt. Aber das war nicht allzu viel. Das war eher so unter dem Motto, nun fang mal an.
Okay, also einfach so learning by doing?
Renn mal los. Es hat natürlich sicherlich auch in einer Bereichsleiterrunde ist das natürlich sicherlich diskutiert worden. Aha, Stefan und Joachim Nil fangen jetzt beide an. Also es liegt an uns, sicherlich auch den Jungs hier das so zu bereiten, dass sie weiter auch Spaß dran haben. Und das ist denen gelungen. Ich möchte jetzt auch gar nicht, ich habe jetzt ein paar Namen genannt, aber eigentlich sind es ja immer wieder alle.
Ja.
Ob's unten an die Frau Langenberg damals, an der Rezeption, nenne ich mal, Empfang heißt das ja heute, war über den Hausmeister damals Schultes oder Östrichs bis hin zu Herrn Husmann oder bis hin zu meinem Vater, also Axel und Dieter Nil, Geschäftsleitung, es waren irgendwie alle immer irgendwie greifbar und hilfsbereit und dabei uns, jetzt kann in diesem Fall kann ich auch uns sagen, weil Joachim mehr oder weniger am gleichen Tag angefangen hat, uns hier zu unterstützen und so hier reinzubringen, dass wir nicht gleich wieder abgehauen,
ja,
sind.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem guten Gefühl, was einem da vermittelt wird, dass man immer weiß, ja, an wen man sich da wenden kann, wenn man mal eine schwierige Situation hat oder auch Aufgaben, die man so noch nicht kennt, wie man die zu meistern hat. Jetzt habe ich eine Frage. Jetzt haben wir viel über Banking und die Finanzwelt und Versichererwelt gesprochen. Konnten Sie sich auch vorstellen, etwas ganz anderes zu machen nach der Schule oder nach dem Studium? Oder war das für Sie, also ja, Sie haben ja gerade gesagt, das war eigentlich schon immer relativ klar, aber vielleicht auch jetzt aus der heutigen Perspektive, hätten Sie auch Bock gehabt, damals irgendwie einen ganz anderen Weg einzuschlagen?
Also ursprünglich, also mit der Banklehre und Jurastudium und so weiter, hatte ich natürlich eigentlich was anderes im Sinn. Ich bin ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen mit dem Versicherungsmakelei. Okay. Das, ja, war wirklich ein Riesenzufall in den USA, dass ein Freund von mir, dessen Vater war Chef von Sedgwick.
Ja.
Und mit denen bin ich durch die Gegend gezogen, habe Golf gespielt und gegessen und Urlaube gemacht, aber das wirklich durch Zufall kennengelernt. Nicht über meinen Vater oder irgendwas, das war einfach nur Zufall. Und der hat mir irgendwann gesagt, Mensch, komm, du hast das doch im Blut. Ja. Mal hier bei uns an.
Ja. Ja, ist ja auch interessant, weil, ne, wenn man das jetzt jemandem erzählt, der wird ja wahrscheinlich erstmal sagen, nee, glaube ich nicht, da war der Papa und der wollte immer das machen, was Papa gemacht hat. Ja. Ne?
Nee, absolut nicht. Aber eins sage ich auch, wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich jetzt so zurückblicke, dann hätte mich wahnsinnig interessiert Immobilienentwicklung. Mhm. Interessiert mich auch heute noch.
Ja.
Egal wo. Egal wo. Also das verfolge ich, da bin ich privat sehr interessiert dran, da mache ich auch das ein oder andere. Überall auf der Welt bin ich da aktiv interessiert und da hätte ich mir vorstellen können oder da könnte ich mir sogar heute noch vorstellen, wenn ich da gelandet wäre, würde mir das großen Spaß auch bereiten.
Also Immobilienmakler?
Nee, nicht Makler, also Entwicklung.
Okay.
Entwicklung, also richtige Entwicklung von null auf. Umstrukturieren von irgendwelchen Stadtvierteln oder irgendwelchen Straßenecken.
Städteplanung.
Solche Geschichten.
Können Sie da ein Projekt nennen, was Sie aktiv, weil Sie ja gerade sagten, Sie machen trotzdem schon viel in dem Bereich, was man auch kennt hier vielleicht in der Ecke auch, oder ist das eher dann?
Nee, hier in Deutschland ist das immer sehr schwierig mit den Projektentwicklungen.
Okay.
Da ist es in der Regel eigentlich nur, da kaufst du eine Bestandsimmobilie und machst sie dir ein bisschen schicker oder veränderst sie. Also keine grundlegenden Dinge. Also in USA zum Beispiel, da kaufst du ein Stück Land und dann überlegst du, was du da drauf bauen kannst. Ne?
Ja.
Das können 200 Apartments sein, das kann aber auch eine Shopping Mall sein. Es kann aber auch ein Vergnügungspark sein. Cool. Es kann so alles sein. Hier in Deutschland ist das immer schwierig, dass man einfach ist nicht flexibel genug. Ne? Du hast es viel zu eng, viel zu klein, viel zu dicht besiedelt. In den USA hast du Platz.
Ja.
Oder auch in anderen Ländern dieser Welt.
Ja. Interessant.
Okay. Ja, jetzt haben wir ja mal so über Ihren Werdegang gesprochen, bis in die Geschäftsleitung, auch über Ihren alternativen Karriereplan, den Sie vielleicht mal hatten. Und jetzt für diejenigen, die jetzt noch nicht so konkret wissen, wie die Geschäftsleitung ihre Aufgaben aufgeteilt hat. Welchen Schwerpunkt decken Sie jetzt im Bereich der Geschäftsleitung ab?
Also Geschäftsführer ist bei uns ja so, dass wir verantwortlich für alles sind. Wir sind ja keine Geschäftsleitung, wo genau beschrieben ist, du machst nur Finanzen und nur Human Resources, sondern wir sind als Geschäftsführer erstmal immer für alles zuständig. Das ist so, das ist in Vorständen auch so. Da muss sich der eine Vorstand auf den anderen verlassen. Bei uns ist es ähnlich. Was mir untergeordnet ist, sind folgende Abteilungen. Also im Rahmen der Geschäftsleitung, also der Aufteilung der Abteilung. Der Bereich Finanzen, der jetzt ja mit dem Herrn Heim und der Frau Töpritz geleitet ist. Und der Bereich TV von Herrn Tamm und der Bereich Feuerindustrie von Herrn Bommes. Also und das Thema international, Frau Schröer. Das läuft wie folgt ab. Ich habe mit allen jeden Monat einen Joe Fix. Heute habe ich gleich zwei. Heute habe ich Herrn Bommes, ist heute dran. Und die Frau Schröer, also Feuerindustrie und Gewerbe gehört ja auch dazu. Und der Bereich international. Und ich glaube, morgen bin ich, oder nächste Woche ist dann Herr Tamm mal wieder dran. Mit Herrn Heim bin ich momentan sowieso ständig im Austausch. Gerade wo das Ganze in Kassel gerade läuft, ist natürlich auch viel zu tun. Das sind so die Bereiche, für die bin ich zuständig. Das heißt, erster Ansprechpartner, wenn da was zu tun ist oder Personalanforderungen, so allgemeine Strategieplanung, das sind so die Dinge, die ich mit diesen vier Abteilungen bespreche. Dann natürlich das Versicherermanagement. Da sind auch einige Versicherer, gerade die internationalen, ob es eine Chubb oder eine AIG ist, da halte ich dann engen Kontakt zu den verantwortlichen Generalbevollmächtigten. Und das nicht nur in Deutschland, sondern europaweit oder sogar weltweit. Also es ist mir immer sehr wichtig, dass ich die Leute kenne, dass ich diese Kette kenne, damit ich weiß, wo kann ich eigentlich eskalieren. Und das habe ich immer sehr gelebt und das ist auch gut so. Das machen Herr Ossenkopf und Joachim ähnlich. Das geht nicht nur um die Maklerbetreuer, sondern man muss die Kette kennen. Denn es gibt ja immer mal Situationen, wo man vielleicht eskalieren muss oder möchte oder auch die Maklerbetreuer sagen, du, da bin ich, bis hierhin kann ich, weiter kann ich nicht. Es gibt Dinge, die uns betreffen, die unsere Kunden betreffen, wo du vielleicht dann doch mal einen an die Strippe brauchst, der ein bisschen mehr entscheiden kann. Ja. Oder eben auch, dir auch absagt, aber eine klare Antwort dann gibt und du weißt, das ist dann die klare Antwort.
Ja. Aber ich glaube, das ist ja auch genau das Gefühl, was die Bereichsleitung dann zu schätzen weiß, wenn es mal eine Stufe höher gehen muss, dass das da auch die Geschäftsleitung auf jeden Fall.
Das erwarten die auch, das biete ich auch immer an, das wissen alle, nicht? Egal wer, die wissen, also wenn es mal irgendwo hakt und ich einen Kontakt habe, dann wird der genutzt.
Ja.
Dafür sind wir ja da. Ne? Und natürlich, last but not least, und das ist mit Abstand wichtigste, natürlich unsere Kunden, für die bin ich da. Bin von der Geschäftsleitung, bei vielen von der Geschäftsleitung Hauptbetreuer, also nicht der in der Tagesarbeit Hauptbetreuer, das machen sie alle. oder viele von ihnen, sondern in der Geschäftsleitung. Und bin dann bei Jahresgesprächen dabei, bin auch so im Thema, ja, werde dann aktuell, habe ich dann so einen schönen Fall, ein nicht versicherter D&O-Schaden bei einem mittelgroßen Kunden von uns, der eine Jahresprämie für 5.000 Euro bezahlt für D&O, aber hier Kapazitätenfrist, bis der Arzt kommt. Ja, aber okay, wir sagen ja, wir sind die Familie, wir sind Inhaber geführt, das ist eine große Küche, wir kochen mit.
Ja.
Und das wissen ja unsere Kunden zu schätzen. Und dann rufen die eben auch mit solchen Dingen mal bei mir an und wollen einfach auch nur meine Meinung oder auch mal einen Ratschlag haben.
Ja, vielen Dank. Sehr interessant. Sie haben ja gerade schon mal erwähnt, dass Sie gerne auch gestalterisch unterwegs sind. Wenn es Richtung auch Gebäudegestaltung ging. Jetzt versetzen wir uns mal in das Leonil-Gebäude. Sie hätten einen Raum zur Verfügung. Ich sage jetzt einfach mal 100 Quadratmeter, vielleicht ein Großraumbüro, ist aber ein komplett leerer Raum. Was würden Sie in diesem Raum machen? Also was meinen Sie, fehlt vielleicht diesem Unternehmen hier vor Ort? Wenn Sie jetzt sagen würden, Sie könnten ihn gestalten, wie Sie wollen, wie würde der Raum aussehen? Wofür würde der genutzt werden?
Eine Stefanil-Lounge,
ja, wie würde die aussehen? Auf was hätten Sie richtig Lust?
Also wenn ich einen 100 Quadratmeter Raum hätte, dann würde ich da sofort einen Paddleplatz drauf einrichten.
Okay. Spielen Sie das selber gerne auch, oder?
Ich spiele das wahnsinnig gerne. Es ist unheimlich anstrengend. Ja. Ich komme eigentlich vom Tennis. Und Tennis verzeiht bei weitem nicht so viel wie dieses Paddle.
Ich habe gesehen, der Hansi Flick war jetzt in Dortmund, ne? Auf der Paddle-Anlage am Wochenende.
Ach, wir haben doch kürzlich auch was gesponsert.
Genau, auf dem TSC Eintracht-Gelände, meine ich, da in der Ecke.
Ne? Ja, richtig, genau.
Also da hat er auch eine Veranstaltung, ein Paddle. Ob es sogar irgendwelche Europameister, Weltmeisterschaften waren, auf jeden Fall war er da auch vor Ort und pusht und unterstützt die Sportart jetzt, auch. Ne? Ja, ist auf jeden Fall eine trendige Sportart. Also ich werde das jetzt auch mal irgendwann testen.
Ich kann es nur empfehlen, fragen Sie mal den Herrn Kompanas. Wir haben hier ein gewisses Kontingent durch diese Sponsoring bekommen an Freistunden.
Das schneiden wir dann raus, weil sonst sind die weg. Dann nutze ich die Info jetzt für mich.
Beeilt euch, ihr könnt da auf Leonil anschreiben. Ja. Wie gesagt, Informationen hat der Herr Kompanas, der das alles organisiert hat. Es war auch ein großer Erfolg und wir haben ein gewisses Kontingent an Freistunden. Kann man einfach mal machen.
Cool.
Das ist ein Riesenspaß. Aber natürlich, wir wollen ja hier kein Paddle-Tennis spielen bei Leonil. Wie würde so ein Raum sonst aussehen bei mir? Sonst wäre der eher ein bisschen klassisch eingerichtet. Es wäre vielleicht ein sehr, sehr übergroßer Fernseher an der Wand, wo den ganzen Tag die Nachrichten laufen. Und ansonsten wäre es ziemlich bunt. So ähnlich, wie es bei mir im Büro aussieht. Wer noch nicht bei mir war, ihr seid alle oder Sie sind alle herzlich eingeladen, mal vorbeizugucken.
Büroführung.
Erschrecken Sie sich nicht. Es sieht definitiv anders aus, mein Büro, als der Rest des Unternehmens. Möchte an dieser Stelle aber auch darauf hinweisen, dass wir ja jetzt aktuell sehr viel machen, um auch in Zukunft ein bisschen mehr Farbe ins Spiel zu bringen und ein bisschen mehr Möglichkeiten, die Dinge etwas zu öffnen und auch vor allen Dingen mit Ihnen zusammen diese Dinge zu machen und nicht das so stur, blöd vorzugeben, weiße Wände und jeder hat drei Bilder da zu hängen und der Teppich muss grau sein, sondern es soll ja ein bisschen mehr Diversität reinkommen ins Unternehmen und das wird über die Raumgestaltung, die ja in der Vollplanung ist, unter der Leitung von Joachim Nill, das wird ja uns auch gelingen. Das kann ich Ihnen versprechen. Es wird wahrscheinlich wieder einige geben, das muss es auch, die das dann nicht so toll finden, sagen, wieso ist denn die Wand jetzt grün? Ich hätte sie gerne blau gehabt, aber das ist dann so. Ja. Da muss man sich mit anfreunden. Das Leben ist in der Regel immer ein Kompromiss und das wird auch hier so sein. Aber wir hoffen, dass wir dann doch die Großzahl von uns allen erreichen damit, dass die sagen, Mensch, klasse, das trägt das Unternehmen in die Zukunft. Das ist auch zeitgemäß, denn sind wir mal ehrlich, so ganz zeitgemäß sind unsere Gebäude ja nun hier nicht. Ja.
Also wenn wir einen riesen Fernseher an der Wand sehen, dann wissen wir, bei wem wir uns zu bedanken haben.
Ja, ich kriege das Budget aber nicht, lieber Herr Rotnick.
Und den Paddleplatz, Paddle-Tennis-Platz hier im Hof.
Dann verkaufen wir die Kontingente vom Paddleplatz und kaufen davon einen Fernseher oder so.
Ganz genau.
Ja, okay.
Also wie gesagt, alle herzlich eingeladen, bei mir mal vorbeizugucken. Meine Tür ist immer offen, es sei denn, das ist irgendeine wichtige Besprechung, da ist die Tür natürlich zu. Ansonsten steht die immer sperrangelweit auf.
Okay.
Das wissen Sie beide, glaube ich, auch.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe noch eine Frage, die eigentlich chronologisch an einer anderen Stelle war, aber wie sieht so ein typischer Stefanil-Tag aus? Also ich sag jetzt mal, was ich meine, wenn ich jetzt zur Arbeit komme, dann habe ich so meine Routine, ne, PC anmachen, Caffeine machen und dann Mails checken. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Typischer Stefan-Nil-Tag. Also der ist zweigeteilt. Ich sag mal, wie der heutige Stefan-Nil-Tag war. Ich bin aufgewacht um 4 Uhr, weil ich ja noch durch meinen, nicht Dublin, sondern Dubai-Trip etwas Jetlag hatte. Mhm. War ich um 4 Uhr wach und habe dann festgestellt, dass letzte Nacht, was heißt festgestellt, ich wusste es ja, die Outlook-Umstellung war und es ging nichts mehr.
Dann willkommen in meiner Welt.
Ja, genau. Dann habe ich probiert, die E-Mail von Frau Nitzke zu finden, wo drin steht, was ich machen muss, damit es wieder funktioniert. Nur die war natürlich auch weg und ich hatte vergessen, sie auszudrucken, geschweige denn sie abzufotografieren. So, also kriegte Sarah Walter heute Morgen um 6.18 Uhr den ersten Hilfeschrei von mir. Die sagte, alles klar, kümmern wir, machen wir nachher zusammen. Inzwischen kann ich nur sagen, das hat 5 Minuten gedauert und es läuft auch alles wieder. Ich bin wieder im Leben, weil ich doch sehr viel remote arbeite über die Technik. Das sage ich auch ganz ehrlich. Und bei mir geht's eigentlich, erreichbar bin ich fast 24/7. Nicht fast, sondern eigentlich bin ich, es sei denn, ich schlafe mal, aber ansonsten checke ich meine E-Mails, das wissen die meisten von Ihnen auch, wenn es mal was gibt, auch wenn es abends um 10 oder 11 ist, in der Regel antworte ich oder lese ich, das mache ich schon. Ja, was mache ich denn sonst so tagsüber? Ja, wenn ich im Büro bin, bin ich hier, mache meine Jurfix, mache meine Gespräche, meine Post, solche Geschichten, gehe mal durch die Abteilung, treffe den einen oder den anderen. Ansonsten bin ich beim Kunden, ich bin aber auch viel im Homeoffice, sage ich auch, weil ich dann doch viel E-Mail Bearbeitung machen muss und ob ich die nur hier mache, wo, wie gesagt, meine Tür ist ja offen, dann kommt auch natürlich oft jemand unangemeldet rein, wie heute Morgen Günther Hennig, der mir Hallo sagt, da habe ich mich riesig drüber gefreut. Aber wenn man zu Hause ist, ist man dann doch manchmal etwas schneller unterwegs. Das kennen Sie alle und das nutzen Sie auch alle, das finde ich auch gut, das ist eine der schönsten Geschichten überhaupt, diese Homeoffice-Geschichte. Man kann so ein bisschen in Ruhe arbeiten und man kann auch so ein paar Dinge verbinden, die man sonst so immer auf Hektik ab 17 bis 19 Uhr machen musste und dass man das so ein bisschen flexibler macht. Gefällt mir gut, habe ich auch immer unterstützt und werde ich auch in Zukunft unterstützen.
Sind Sie denn so ein Mensch, der eher so seine klare Struktur am Tag braucht, so durchgetaktet ist oder eher so dieses Spontane besser ab kann?
Ich kann eher das Spontane besser ab.
Okay.
Also heute zum Beispiel, Sie wollen es eigentlich gar nicht sehen, wie ich heute getaktet bin. Das muss auch mal sein. Weil Zeit ist begrenzt und alle haben zu tun und heute geht das wirklich Schlag auf Schlag, morgen nochmal ähnlich. Aber ansonsten bin ich eher der spontane Typ. Also dann fällt mir was ein oder man läuft einem über den Weg und dann versucht man was zu lösen. Ne? Cool. Also Probleme lösen, das ist ja so die Hauptaufgabe von uns. Ne?
Ja. Den Rest über das Thema Homeoffice, wie wir das sehen, haben wir gestern, glaube ich, Marco und ich uns unterhalten und 1:1 so. Also wir haben auch den Eindruck, dass wir beiden für uns gesprochen, zu Hause einfach einen Tacken, was effektiver, aber man kann einen Tacken ungestörter arbeiten einfach. Ne? Dieser Mix ist total cool, dass man vor Ort auch seine Kontakte pflegt und Gesichter sieht, aber auch seine 1-2 Tage zu Hause, in denen man einfach mal abarbeiten kann, die tun echt schon gut.
Also es gibt im Rahmen der Kundschaft durchaus Unternehmen, die sagen, nein, ich möchte, dass alle immer hier in meinem Büro sitzen. Da frage ich mich, warum?
Genau.
Ich sage, wenn ich jetzt sagen müsste, die Qualität hat gelitten bei Loyal oder die Erreichbarkeit ist schlechter geworden wegen Homeoffice. Okay, da müsste man vielleicht was verändern. Ja, aber ganz ehrlich, habe ich überhaupt keine Veränderung gemerkt. Und jetzt möchte ich was Positives sagen. Es werden inzwischen auch Fälle, früher war um 17 Uhr Schluss, inzwischen gibt es Fälle, die um 18 Uhr stattfinden. Vielleicht auch mal um 19 Uhr. Das gibt's inzwischen. Ja,
klar. Und wenn ich dann auch weiß.
Zurückzuführen auf Homeoffice.
Ja.
Definitiv. Da guckt man doch noch mal eben rein oder war am Nachmittag vielleicht halt einen Arztbesuch und dann guckt man halt erst um 17 Uhr rein.
Genau. Nicht?
Und dadurch, also es ist rund um die Uhr.
Also ich glaube, die Servicezeiten können dadurch durchaus besser werden
sogar noch, ne? Finde ich auch.
Ja, jetzt habe ich, ich stelle mal einfach die Frage etwas anders, damit die vielleicht mit Ja oder Nein beantwortet werden könnte. Geht auch Richtung, ja, so ein bisschen Unternehmenskultur, weil das auch immer mal wieder Thema, auch glaube ich, einfach in jedem Unternehmen deutschlandweit ist. Ich glaube, im Ausland ist das gar nicht so das Thema, weil da einfach schon von vornherein oftmals eine andere Sprache oder eine andere Kultur vorgelebt wird. Wie würden Sie sich zu dem Thema Duzkultur innerhalb der Loyonil-Gruppe aussprechen? Würden Sie es befürworten? Ist eine Ja- oder Nein-Frage. Würden Sie es befürworten?
Ja. Wenn ich nur ein Ja oder Nein sagen darf, ja. Also ich komme ja, kurz zur Erklärung, ich war in England zwischendurch, habe viel mit Amerikanern zu tun oder international, da geht es immer nur um die Vornamen. Ja. Das ist in Deutschland und vielleicht in der Schweiz, Österreich noch ein bisschen was anders. In Österreich ist ja immer noch ein Magister oder sowas sonstiges davor. Ne? Aber ansonsten bin ich eher auf der Duzkultur. Duz mich übrigens auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen. Wird immer mehr.
Da muss ich doch nochmal nachhaken. Meinen Sie, das wird auch nochmal Thema sein? Weil wir merken das halt auch, dass wir gerade bei Neuen das immer so ein schmaler Grat ist. Kann ich, also so Unsicherheiten, wo wir dann immer sagen, ja, man hat ja irgendwann ein gewisses Gespür. Aber viele, gerade die von extern kommen, würden sich da einfach leichter tun, wenn sie wissen, okay, und egal wie es ausfällt, wir siezen uns alle oder wir duzen uns alle, diese gewisse Einheitlichkeit, meinen Sie, das wird irgendwann, oder ist das Thema immer mal wieder in der Geschäftsleitung oder ist das einfach so ein kleines Thema, dass sie sagen, ja, sollen sie machen, wie jeder meint?
Also jetzt ist es dann ein Thema,
okay.
Nehme ich mit für die nächste Geschäftsführerversammlung, nehme ich das mal mit, ob man das dann einfach mal aktiv jetzt mal anspricht. Wie gesagt, für mich ist das Leichteste.
Dann hätten wir uns ja heute hier duzen können.
So ist es. Ich habe euch ja auch begrüßt mit ihr. Habt ihr ja wahrscheinlich, wenn Sie sich das nachher nochmal an. Ja,
dann sage ich jetzt alles klar, Stefan, danke.
Also ich bin dafür, ich habe da überhaupt keine Berührungsängste. Ganz im Gegenteil, mir kommt das eher sogar zugute. Ich duze mich auch mit einigen Kunden. Ist überhaupt keine Frage, ne? Man kommt nicht in die Tür rein und sagt, man weiß ja, man brüllt ja nicht sofort den Vornamen jemanden, den man noch nie kennengelernt hat.
Ja.
Aber es ergibt sich und es ergibt sich bei mir relativ schnell.
Ja, ist doch cool, weil wir haben uns ja irgendwann mal auch auf, nicht, dass wir immer irgendwie welche Fässer aufmachen wollen, aber wenn man über die Themen, die wir einfach anreißen, mal diskutiert, dazu soll ja auch dieses Format da sein, dass man einfach mal so Themen, die uns ja, ist jetzt nicht von uns ausgedacht, sondern wir kriegen es ja mit, in der täglichen Arbeit, dass das warum auch immer wieder Thema ist, ne? Ja. Und das könnte man sicherlich relativ schnell abfrühstücken, wie auch immer man sich dann entscheiden würde, ne? Also
ja. Wir wollen das ja auch zeitgemäß alles vernünftig machen. Ja.
Ist doch klar. Darf ich Sie in das Paddle-Tennis-Zimmer entführen?
Eben, das passt doch nicht.
Nein, oder? Das muss sagen, komm, wir spielen eine Runde Paddle. Komm,
wir beide spielen jetzt eine Runde Paddle.
Ja. Marco, hast du noch eine Frage?
Ja, ich habe noch tatsächlich eine, Simon. Gut, dass du fragst. Und zwar wenn Sie sich jetzt so vorstellen, wie Loyonil als Familienunternehmen im Jahr 2064 aussieht, dann wäre Loyonil 200 Jahre existent, sage ich jetzt mal. Und Sie haben so ein Bild vor Augen. Wie würde Loyonil aussehen?
Also ich habe als Teenager, war ich dabei in der Spielbank Hohen Sieburg, als wir 125-Jähriges gefeiert haben. Ich war, das wissen Sie auch, beide dabei, gehe ich von aus, beim 150.
Ja. Ich habe ein schlechtes Timing gehabt. Ich war ein Jahr später dran.
Ah, okay, dann okay.
Aber ich habe nur Positives gehört.
Genau, also da war ich auch schon Geschäftsführer und habe das miterleben dürfen. Das war eine ganz große Geschichte. Und jetzt reden wir ja über 200. Also 175 kommt ja nochmal dazwischen als groß und das ist 200. Unter uns dreien kann ich nur hoffen, dass wir 2064 auf ein Unternehmen schauen, das es Punkt 1 noch gibt, in welcher Form auch immer. Das weiß man ja alles nicht. Ich hoffe, dass im Jahre 2064 die nächste Generation hier sitzt, mit ihren Nachfolgern auch einen Podcast oder wer weiß, was es dann gibt, machen kann, dass die sich duzen übrigens, ja, danach eine Runde Tennis, Paddle-Tennis spielen und sich vielleicht ein bisschen über die Kundschaft austauschen, dass die nächste Generation das macht, dass es Joachim und mir gelingt, unsere Kinder weiterhin ans Unternehmen zu führen. Ich weiß, lieber Strittmatter, lieber Herr Rudnick, dass Sie
auch... Wir waren beim Du.
Ja, richtig, Simon, genau. Ja, Mensch, guck mal, das habe ich schon wieder verpasst. Simon und Marco und Stefan.
Genau.
Simon, Marco und Stefan sitzen ja hier. Und ich weiß, dass ihr meine Kinder ja auch schon begleitet habt bei ihren Praktikas, die auch ganz, meine Tochter Marco, die kam neulich nach Hause und sagt, oh, also Papi, ich möchte jetzt öfter kommen.
Aber da hatte ich leider nichts mit zu tun, ich war nämlich krank.
Ja, aber trotzdem, deine Truppe hat sich um die gekümmert. Ja. Und ich sag, ja, du bist 13, kannst gerne mal hin und wieder mal vorbeischauen, kannst auch vielleicht mal ein Praktikum noch mal machen, aber lass dir noch ein paar Jahre Zeit. Aber sofern das gelingt und wir dann immer noch das größte inhabergeführte Versicherungsmaklerunternehmen in Deutschland sind, dann haben wir alles richtig gemacht, glaube ich. Und wenn wir da immer noch unsere Kultur haben und wenn man jetzt mal so weiterrechnet, haben wir ja wahrscheinlich dann weit über 1000 Mitarbeiter oder noch mehr. Ich kann es gar nicht genau sagen, wenn wir so erfolgreich weiter sind. Ja. Und vor allem, wenn Deutschland als Standort attraktiv bleibt, da können wir ja nur bedingt mithelfen. Ja. Ja, wir können brav mithelfen, aber wir können nur bedingt mithelfen. Und wenn Deutschland ein attraktives Land bleibt für Investitionen, für Werte, die investiert werden, dann haben wir auch was zu versichern. Ne?
Ja.
Und dann sollte es klappen. Ob wir im Jahr 2064 vielleicht irgendeinen Partner mit an Bord haben, das weiß ich nicht.
Kann man ja nicht seriös prognostizieren. Ne?
Nein, also meine Wunschvorstellung, Marco, die wäre genau das, was ich gerade gesagt habe.
Das ist eine schöne Wunschvorstellung.
Ich würde mir gleich im Nachgang Termin auf 2064 setzen. Dann höre ich mir die Folge nochmal an.
Ja.
Und dann prüfen wir mal, wie viel davon wirklich eingetroffen ist. Ob ich dann hier mit dem Paddle-Tennis, weil wie alt bin ich dann?
Also ich bin dann 86.
Ja doch, ihr mit knapp über 50.
Nee. 84 bin ich.
Moment.
2064, das sind 40 Jahre.
Bin 84
dann. Ach, 40 Jahre,
ja. Ich glaube, da spiele ich kein Paddle-Tennis mehr. Ich meine, wäre schön, aber...
Ja, stimmt, dann bin ich 71. Dann sollte man hoffentlich... Also ich weiß nicht, ich vertraue der...
Simon, der ist ja so fit, dann ist das Rentenalter in 75.
70 ist dann das neue 30.
Ja. 70 ist das neue 30.
Ja. Simon ist dann aktiv. Und wenn er, und wenn er sich nur um die Paddle-Tennis-Mannschaft von Leuern
kümmert. Muss ja auch einer machen.
Und ich gucke dann von drin zu.
Ja, ob du noch was siehst, weiß ich nicht. Naja, das war auf jeden Fall die Fragerunde beruflicher Natur. Die hat auch schon richtig Spaß gemacht, fand ich.
Ja, auf jeden Fall.
Waren sehr interessante Themen dabei.
Ja, rede ich nicht zu viel.
Doch, nein. Ewig. Ich höre doch immer so lange an. Was wir bei der letzten Folge mit Frau Egli festgestellt haben, wir haben jegliches Zeitgefühl verloren. Also wenn man hier aufnimmt, ich glaube, durch diesen lockeren Schnack, der es ja dann am Ende ist, aber auch informativ, gucke ich gleich am Ende einfach mal. Aber es ist alles gut so. Also wir wollen ja auch Sie kennenlernen.
Ja,
das ist gut. Übrigens, Marco, ich habe bald Geburtstag, ne?
In dem März.
Ich freu mich ja immer über amerikanische Süßigkeiten.
Ja, okay. Den Wink mit dem Zaunfall habe ich verstanden.
Lass gute Dinge nicht.
Nein, das können wir schon hin.
Das für meine Figur tun.
Ja, das kriegen wir hin.
Ja, Marco, dann würde ich dich nochmal ganz kurz interviewen. Was gibt's Neues zum Thema Ausbildung? Kannst du da nochmal so ein, zwei?
Ja, es ist so, unsere Selina Marie Schmidt und die Janet Kaiser, die haben jetzt im Januar ihre Abschlussprüfung zur Kauffrau für Versicherung und Finanzen gemacht. Da war jetzt am letzten Donnerstag, am 2.3. war dann die Ehrung, wo sie dann nochmal von der Geschäftsführung dann eben auch empfangen worden sind und da nochmal eine Gratulation erhalten haben. Und dann war am einen Tag davor, am 1.3., war dann für unseren 2021er Jahrgang die Zwischenprüfung, die IHK-Zwischenprüfung. Und das wird auch in der Form, wie sie jetzt nochmal stattgefunden hat, dann die letzte sein, weil mit dem 2022er Jahrgang hat sich dann ja auch die Berufsbezeichnung und auch so ein paar Inhalte eben geändert und dann wird es halt künftig keine Zwischenprüfung mehr geben, sondern das wird dann eine gestreckte Abschlussprüfung sein, die sich dann eben in zwei Teile aufteilt. Teil 1 tritt dann an die Stelle, wo wir jetzt eine Zwischenprüfung haben, wo ja eigentlich nur die Teilnahmepflicht ist, das heißt, ich nehme teil und ich habe bestanden, ne? Das ist eigentlich nur eine Wissensabfrage, wird künftig dann aber eben Teil der Abschlussprüfung sein, das heißt, wenn ich da das in Sand setze, dann kann ich das auch erstmal nicht mehr korrigieren. Das ist dann halt erstmal in Stein gemeißelt. Da muss da halt natürlich der zweite Teil umso besser sein, aber wird dann ein bisschen anders sein. Genau, und da war halt letzte Woche Mittwoch der Termin.
Ja, cool.
Hört sich aber ganz gut an. Also ich habe jetzt von den aus dem Jahrgang eher positives Feedback gehört.
Ja, geht mir genauso.
Genau. Ja, was gibt's Neues im Bereich Weiterbildung, Simon?
Wir hatten in der letzten Folge auch schon mal das Thema M365 angerissen, dass wir jetzt die Umstellungen bevorstehen haben. Da hat Tobias Ramford, wir hören die Folge jetzt Ende März, vor einigen Wochen schon eine Mail rausgehauen. Es gibt Schulungstermine im April, 4, 5 an der Zahl. Möchte ich nur nochmal appellieren, bucht auf jeden Fall verbindlichen Termin. Das sind 90 Minuten, in digitaler Form kann man von überall sich anschauen. Sollte jeder nutzen, einer der 5 Termine, das kann man sich einrichten. Ja. Da wird auf jeden Fall Wissen vermittelt, damit dieser Transfer zu M365 möglichst reibungslos vonstatten geht. An der Stelle auch nochmal danke an Tobi für die Einrichtung, dass er das so gut organisiert hat, mit gewiss Vorlauf. Und genau, das zu dem Punkt. Dann habe ich einfach mal so... Das betrifft jetzt gar nicht Loyonil. Ich habe einfach mal so auch in der Branche geguckt, was machen so andere Versicherer oder Versicherungsunternehmen allgemein. Da ist mir ein Projekt über den Weg gelaufen von der Ergo, das fand ich ganz spannend. Und zwar setzen die eine VR-Brille ein, also eine Virtual-Reality-Brille, zum Zwecke der Vertriebs- Gesprächsführung. Also man kann sich das so vorstellen, dass ich dann als Vertriebsmitarbeiter diese VR-Brille aufsetze und dann kann ich aus 4 verschiedenen Avataren, also im Prinzip 4 verschiedene Gesprächspartner mir aussuchen. Ich denke mal, also ich kenne es jetzt nicht im Detail, aber da wird einer ein dominanter Gesprächspartner sein, einer eher, dem man vielleicht alles aus der Nase ziehen muss. Auf jeden Fall kann man da seine Vertriebstruppe oder auch grundsätzlich sicherlich Personalgespräche üben, ohne dass man groß irgendwo hinfahren muss, groß Trainer buchen muss. Ne? Das heißt, man würde sich so eine Brille, wir hatten ja auch schon mal bei allen so einem Flügelkongress ja, so eine VR-Brille auf, würde sich dann so eine Brille holen und die entsprechende Software, wo man dann Gesprächssituationen einfach simulieren kann. Das fand ich schon sehr, also ist jetzt nichts mega Neues, man kennt das aus dem Privaten, aus der Gaming-Szene, aber ich fand das cool, dass da der Bogen in die Versicherungsbranche oder allgemein einfach in die Weiterbildung, und darum geht's ja auch in dem Podcast, was da alles so möglich ist. Ne? Und da bleiben wir halt auch dran, beobachten das. Ich hätte da mal Bock, wollte einfach mal unverbindlich auch mal so Informationen ranziehen, was so eine Brille kostet, auch mal einfach platt gesagt. Aber einfach mal so, ne, wir haben damals bei diesem Flügelkongress auch Berufsbilder über so eine genau, VR-Brille Polizei abbilden können. Genau, dass dann im Zuge zum Beispiel eines Praktikums der Praktikant sich die Brille aufsetzen kann und einfach mal vielleicht mit Schaden virtuell, mit TV-Schaden virtuell zum Schaden fährt oder so, ne? Also es gibt ja alle Möglichkeiten, die man da virtuell.
Wenn es nicht live möglich ist.
Genau. Ne? Das fand ich eigentlich einen ganz coolen Ansatz. Das macht die Ergo jetzt, da werde ich mal so ein bisschen am Ball bleiben und das verfolgen.
Hört sich spannend an.
Ja, deswegen wollte ich das mal hier erzählen.
Ja, cool. Wahnsinn. Hast du noch was für uns auf Lager?
Nö, eigentlich, okay. Will ja nicht mein ganzes Pulver verschossen.
Nee, das ist auch richtig, ne? Das muss man sich einteilen.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt wieder zu unserem Gast über. Hallo Steff. Ja, und zwar, ja, haben wir es ja immer so aufgeteilt, die beruflichen Fragen haben wir gerade abgeklappert. Genau. Jetzt geht es so ein bisschen Stefanil privat und da haben wir uns auch so ein paar Fragen ausgedacht.
Genau.
Und jetzt gucke ich mal gerade kurz auf meine abweichende Agenda und
ihr wisst, ich habe da ja keine Berührungsängste.
Nein,
nein, ist alles gut.
Privat. Ist auch alles gut.
Ja. Ich bin ein sehr offener Mensch, was das betrifft.
Deswegen haben wir die Frage auch ganz gezielt ausgewählt.
Nein, also Stefan, was sind so Dinge, die du noch gerne unternehmen möchtest? Also du kommst ja viel rum, aber was sind so die Dinge, wo du sagst, das möchte ich, das habe ich so auf meiner Bucketlist, das möchte ich unbedingt nochmal machen?
Ja, ich reise ja wahnsinnig gerne und was ich, also wenn man das mal betrifft, was man so gerne erleben möchte. Mhm. Und da würde ich wahnsinnig gerne einmal an den Südpol mit einem Schiff cool fahren. Das ist so ein Traum von mir. Ich weiß, das ist weit, 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 weit weg und auch sehr beschwerlich. Aber da sind die Pinguine und da ist das ewige Eis und da würde ich wirklich gerne mal hinfahren. Ich war auch noch nicht mal wirklich in der Nähe. Aber das würde ich einfach mal gerne machen.
Okay,
das würde ich gerne mal unternehmen.
Das hört sich cool an, aber man muss ja traurigerweise sagen, muss man vielleicht eher machen als später, ne? Also alleine schon wegen der Klimathematik.
Halt, ja,
ne?
Ja, die Fahrt von Feuerland wird immer länger, ne? Ja. Und genau. Und was ich auch noch unbedingt unternehmen möchte, ist mit den Kindern natürlich mal einmal am liebsten, wenn ich mir das wünschen dürfte, eine Woche ohne Handy, ohne irgendwas, mit dem Zelt irgendwo in Afrika, in der Wildnis, mit ein paar Einheimischen
cool
eine Woche zu verbringen.
Cool.
Da lernt man sich richtig, richtig gut kennen.
Ja. Ja, das kann halt schön sein, aber auch nicht so schön unter Umständen. Ne?
Dann ist meine Frage an dich, jetzt gerade wo ich sie so lese, vielleicht kann man die zweigeteilt. Also die Frage heißt an sich, wofür gibst du am meisten Geld aus? Aber vielleicht auch in Relationen gesetzt. Also es gibt ja auch Dinge, die jetzt nicht vom Grunde aus einfach so teuer sind, aber wenn man das Produkt an sich betrachtet, wo man dann sagen würde, ja krass, da gebe ich schon viel Geld für aus. Also ich sag mal jetzt, wenn einer jeden Tag zum Friseur gehen würde oder so, ne, dann ist das sicherlich nicht, was am Ende das Konto sprengt, aber wo man sagt, ja, im Verhältnis bin ich da schon ein Freak. Also was ist das so? Also beides vielleicht so, wofür grundsätzlich am meisten, aber auch so in Relation gesetzt.
Also grundsätzlich am meisten, wie ihr alle, gebe ich aus für die Bundesrepublik Deutschland, für das Finanzministerium. Da gehen wir am allermeisten für aus. Das ist allerdings nicht freiwillig, sondern das ist Gesetz. Privat gebe ich am meisten aus für Freunde und Familie. Und da speziell, wenn ich überlege, was so das teuerste Hobby ist oder wo ich am meisten Geld für ausgebe, ist das sicherlich neben der Instandhaltung von Wohnung und Haus und so weiter. Eine Passion von mir, das Jagen. Und das macht meine Familie ja schon großväterlicherseits, urgroßväterlicherseits, ururgroßväterlicherseits, väterlicherseits und unsere Generation auch und die nächsten haben wohl auch Interesse. Das machen wir gerne in Deutschland, in Österreich, in Europa, auf der ganzen Welt. Das ist eine Passion, da gebe ich sicherlich teilweise auch unnötig viel Geld aus.
Okay.
Aber es befriedigt mich wahnsinnig und erfüllt mich sehr und ja, ist eine Passion.
Ja. Cool. Und hast du auch so, ja wirklich, wo es um kleinere Beträge geht, wo du sagst, da fällt dir spontan ein, da bin ich wirklich
schwachsinnig unterwegs, ja, rauchen.
Ja. Ja, ich glaube, da braucht man nichts mehr hinzufügen. Ja, das können wir ja vielleicht auf die Agenda 2064, dass dann das Rauchen auch nicht mehr.
Ja, das wäre ein großer Wunsch, dass ich davon mal wegkäme.
Ja.
Wobei der eine oder andere findet das ganz nett, mit dem trifft man sich unten im Innenhof und dann raucht man mal eine zusammen. Aber ist auch deutlich weniger geworden, um nicht zu sagen eine Seltenheit.
Ja.
Was auch gut so ist.
Ja, nochmal an das Thema Urlaub anschließen. Was wäre so für dich der perfekte Urlaub?
Perfekte Urlaub ist einfach, dass man eine Destination hat, mit Familie zusammen ist, wo auch immer das ist. Das kann im Sauerland sein, das kann in Südafrika sein, das kann in Hongkong sein. Das lasse ich jetzt mal ganz offen, einfach, dass man als Familie zusammen Urlaub macht, aktiv ist, also nicht rumliegen irgendwo, sondern aktive Urlaube macht mit allem, was dazu gehört, dass jeder sein Hobby vielleicht da vertiefen kann. Das wäre so mein perfekter Urlaub.
Cool. Wenn du einen Tag ein Promi wärst, welcher wärst du gerne?
Also aktuell, tja, welcher wäre ein Promi? Also meinst du so Fernsehen?
Ja. Sport, Politiker.
Ja, Präsident der Vereinigten Staaten, natürlich, klar. Ne, dann würde man die Zusammenhänge auf diesem Planeten wahrscheinlich ein bisschen besser verstehen, als ich das heute tue. Und wenn das so im Bereich Sport oder Entertainment ist, dann wäre ich jetzt, glaube ich, ganz gerne Marco Reus. Ja, Kapitän von Borussia Dortmund.
Ja. Okay, aber nicht gestern. Gestern hättest du wahrscheinlich nicht gerne mit ihm getauscht, ne? Nachdem sie ausgeschieden sind.
Ja, nee, okay, gestern vielleicht nicht.
Okay.
Aber ansonsten wäre ich gerne Kapitän von Borussia Dortmund.
Ja, gut.
Ja, die Hoffnung kann man dir, glaube ich, nehmen.
Die kann man ja zumindest für die aktuelle Profimannschaft, ja.
Das stimmt.
Ja, letzte Frage jetzt zu diesem Teil hier. Gibt es irgendwie einen Lieblingsfilm, Lieblingsserie, wo du sagst, die kann ich mir immer wieder angucken?
Ja, gibt einen Film, der heißt Jerry Maguire.
Ja, cooler Film.
Cooler Film, siehst du?
Ne? Ja. Wirklich ein richtig cooler Film.
Richtig cooler Film. Habe ich witzigerweise jetzt, also ich habe den auch schon 100-mal geguckt, ich habe den als VHS-Kassette, ich habe den als CD, als DVD, als Blu-ray und jetzt habe ich tatsächlich am Rückflug aus Dubai, habe ich den mir auch nochmal im Flugzeug angeguckt.
Für mich zum Schotter.
Ja, genau. Show me the money.
Ja, passt wirklich ein bisschen auch zu unserer
Firmenphilosophie.
Nee, das passt so ein bisschen zu unserer Firmenphilosophie, weil da geht es darum, dass er Sportmanager ist oder so Sportlerberater, Agent ist und für so großen Konzern arbeitet, aber sagt, irgendwie gefällt mir das hier nicht, weil hier wird jeder gleich behandelt und ich möchte, dass mehr die Person im Fokus steht und passt ganz gut, finde ich.
Ja.
Und dann haben wir auch eine Filmempfehlung.
Ja, genau.
Kann ich mir am Wochenende machen.
Lieblingsserie, muss ich sagen, gucke ich nicht so viel Serien, aber fand ich natürlich großartig diese ganzen Sachen da. Narcos.
Ja, richtig cool.
Auf Netflix diese Geschichten. Und Lieblingslied, jetzt lacht mich nicht aus, das ist I Promise Myself von Nick Kamen. Okay. Hör ich heute noch teilweise knallhart laut in meinem Auto.
Ja, das waren jetzt ja auch knallharte Fakten hier. Dann kommen wir jetzt zu unserer letzten Kategorie eigentlich, oder vorletzten.
Ja, und das ist wie immer die Spielekategorie. Ja, die Kategorie kennt eigentlich jeder. Es heißt Marco gegen den Gast, heute Marco gegen Stefan. Und ich gucke immer, dass ich so ein Quiz oder ein Spiel finde, was so ein bisschen beide abholt, wo ich beide auf Herz und Nieren, aber auch auf einem ähnlichen Level vielleicht abhole.
Die Hörer jetzt sehen könnten, wie Stefan mich gerade angeguckt
hat. Ja, also das ist hier wirklich ein Hauen und Stechen. Nein, wir haben ja von Stefan Nill gerade eben schon gehört, wie groß die Begeisterung auch für USA ist. Aber auch du, Marco, bist ein großer Fan und hast das Land auch schon wie oft bereist?
Also im Verhältnis zu Stefan wahrscheinlich deutlich weniger, aber 6-mal war ich jetzt drüben.
Okay. Oh, das ist auch schon viel.
Das wird für dieses
Quiz. Könnte aber noch mehr sein.
Ja, ja. Das wird für dieses Quiz ausreichen. Ich erkläre nochmal kurz. Ich habe hier 4 Fragen mit Antwortmöglichkeiten. Ich werde die nacheinander durchgehen. Der Gewinner kommt in den berühmt-berüchtigten Lostopf. Da geht es ja dann am Ende des Jahres darum, dass wir aus diesen ganzen Gewinnern, die drin landen, zwei glückliche Gewinner dann ziehen. Die anderen sind dann traurige Gewinner. Und für die lassen wir uns dann was Schönes einfallen. Und genau, das nennt sich heute USA-Quiz.
Okay.
Fangen wir mal mit einer relativ leichten Frage an. Und ich würde sagen, habt ihr beide einen Stift, dann strahlt ihr einfach mal eure Antwort. Dann kommen wir hier nicht durcheinander und der andere guckt vom anderen ab.
Ja.
Wie viele Bundesstaaten hat die USA? Soll ich euch Antwortmöglichkeiten geben oder seid ihr solche Profis, dass ihr erstmal alleine wollt?
Ich versuch's einfach mal alleine.
Ja, komm.
54.
Oh, verdammt, ich habe 50 plus Puerto Rico.
Damit geht der Punkt an Stefanil, 50.
Oh.
Die Hauptstadt Kaliforniens ist gesucht.
Sacramento.
Hallo, so, ihr habt einen Stift in der Hand.
Mit S hatte ich übrigens auch.
Ja. Marco, damit steht es 2-1 für Stefanil.
Marco, welche Großstadt ist in der Nähe von Sacramento?
Ist das nicht Los Angeles?
San Francisco.
Ach, San Francisco, okay. Das
ist da also geht der Punkt aber sowas von
anders. Ja, ist verdient.
Ja, beide haben einen Punkt, also 2-1 für Stefanil. In welcher US-amerikanischen Stadt wohnen die meisten Menschen? Marco, du hast einen Stift in.
Ach so. Stadt. Heidewitzka. Da kommen ja 3 in Frage. Verdammt, hoffentlich habe ich die richtige. Ich habe Los Angeles.
Ich habe Miami.
Miami ist falsch. Da kann ich schon
New sagen. York City.
Verdammt.
Und die hatte ich auch in der Auswahl.
Also ich habe gedacht Los Angeles, New York oder
Chicago. Ich dachte Los Angeles wegen Großraum LA, weil er sagte Stadt. Da
ich habe auch die Einwohnerzahl.
Miami hat nur 4 Millionen.
Ah, okay.
Aber die nenne ich jetzt noch nicht, weil wenn die letzte Frage von Marco richtig beantwortet, dann steht 2-2 und dann machen wir als Stechfrage, wer näher an der Einwohnerzahl von New York City ist. Mhm. Auf der Flagge welches Bundeslandes ist ein Bär abgebildet? Oh, das geht schnell bei beiden.
Ja, wir haben das gleiche, glaube ich, auch geschrieben,
Marco, oder?
Ja. Kalifornien.
Kalifornien.
Ist korrekt. Damit steht es.
Sollen wir mal eine Rückfrage 3-2 stellen? Warum ist denn da ein Bär drauf?
Ja, genau, Simon, warum ist denn da ein Bär drauf? Warum ist denn da
und
Bär
das drauf? War die Spielekategorie mit Stefan und Marco. Ja, weil einer da den Bären aufgedruckt hat. Wollt ihr noch wissen, wie viele Einwohner New York City wirklich hat?
Dann lass mal kurz jetzt. Ich sag 11,2 Millionen. Was sagst du?
Ich sage 13.
8,9.
Ah, okay.
Okay, näher dran.
Aber nur die Stadt, überleg mal.
Ja, ja.
Ist ja riesig.
Ja, das ist krass.
Damit herzlich willkommen im Lostopf der Gewinner.
Alles klar, sehr gut. Vielleicht gewinne ich ja das gleiche wie du, Marco.
Ja.
Allen eine Runde
Mettbrötchen für alle.
Hauptgewinn.
Ja, und damit schließen wir auch die Folge, weil die Spielekategorie ist dann auch immer gleichzeitig der lockere Abschluss. An der Stelle immer die Frage an den Gast, wie hat's dir gefallen und was sagst du so grundsätzlich zu dem Format?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, Simon, ich finde das großartig. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich bin ja ehrlich, ich habe mir ja gestern zumindest schon mal die Agenda mal vorgelegt, konnte mich damit beschäftigen, wollte das heute Morgen nochmal tun, aber habt ihr ja dafür gesorgt, dass das Outlook abgeschnitten war, konnte mich also nicht mehr wirklich vorbereiten. Großen Spaß gemacht, finde das eine ganz tolle Geschichte, habe wieder 2 Dudes-Freunde gewonnen, das kommt ja auch noch dazu, hab ein Spiel gewonnen gegen Marco, das ist hervorragend, das ist auch nicht so ganz leicht und macht das weiter, ich unterstütze euch da gerne.
Dankeschön.
Und vielen lieben Dank, dass ihr mir so viel Zeit so kurzweilig, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, wir haben fast 1 Stunde
gemacht. Wahnsinn, ja.
Toll, und dass ich mich mal vorstellen durfte und wenn weitergehende Fragen sind zu mir, meiner Person oder sonstigen Dingen im Unternehmen, bitte auf mich zukommen. Hab da immer ein offenes Ohr.
Ja, vielen Dank. Also kann ich auf jeden Fall nur zurückgeben, hat richtig Spaß gemacht.
Ja.
Wirklich mega kurzweilig und
Nein, ist, Sie haben ja gesagt, einen engen getakteten Terminplan gerade heute und deswegen danke von uns beiden, dass Sie das eingerichtet haben und in dem Sinne eine schöne Restwoche, würde ich sagen.
Jetzt bin ich wieder per Sie.
Ja,
Simon. Stefan, eine schöne Restwoche. Gleich noch gute euch Gespräche auch. Mit
Dankeschön.
Herrn Bommes und ja, bis die Tage.
Wo
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.